Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hey Shazeb.
Hi, grüß dich Andreas, servus. So, wie geht's?
Ja, wie gerade schon festgestellt, mir geht's gut. Bin frisch, fromm, fröhlich, heiter, alles gut.
Das ist gut. Ich muss immer genau an diese Pflicht denken, dass man morgens aufsteht und sagt, hey, neuer Tag, ich habe Energie, mir geht's gut. Das ist ja oft ein Programmierungsaufwand. Also man kann sich in so eine Negativspirale begeben, das passiert mir auch hin und wieder. Aber man kann auch ganz bewusst, ja, dediziert sich in so eine Positivspirale bewegen. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Sachen, die uns so beschäftigen im Alltag, die uns Sorgen machen oder die unsere Laune runterziehen, die sind eigentlich nicht dieser würdig.
Ja, du brauchst ab und zu diese Relation leider, ne, um zu sehen, wie gut es dir doch eigentlich geht, bei dem Ganzen, was man sich schlecht ausmalen kann. Aber wenn man solche Dramen verfolgt dann oder auch direkt mitbekommt, muss man sagen, ist das alles relativ, ne? Insofern ist manchmal, es hört sich jetzt blöd an, aber das schlechte Gefühle ist auch ein Parameter dafür, dass du auch wieder gute Gefühle hast, ne? Muss irgendwo, wenn alles immer im Einklang, im Gleichlauf ist, ist es meines Erachtens auch nicht hilfreich.
Da hast du vollkommen recht, ja. Deswegen muss ich vielleicht meine Aussage ein bisschen relativieren. Du hast vollkommen recht. Also der Brecht hat es ja mal gesagt, das Einzige, womit der Mensch nicht klarkommt, ist Überdruss. Also Überdruss kannst du ja auch haben von zu viel guter Laune, zu viel schlechter Laune, zu viel Zeit, zu viel Geld, zu wenig Geld. Also Überdruss ist schlecht, ja. Und was du ja richtigerweise sagst, ist, dass die Launen quasi so in so einer Sinuskurve, in Zyklen kommen und gehen. Und gut drauf zu sein, wäre ja auch nichts Besonderes, wenn du immer gut drauf wärst. Ne?
Und du zitierst ja jetzt häufiger den Herrn Brecht, ne? Und das ist ja auch
schon wohl, immer.
Schon immer, ne? Ja, das stimmt wohl. Aber ich bin ja letzte Woche nach Italien gefahren, so geschäftlich, und habe dann festgestellt, dass der Trip länger dauert, als ich dachte, weil der Kollege doch weiter südlicher in Italien war als geplant oder als ich vermutet hatte. Und dann habe ich angefangen, Podcast zu hören. Und den kennen wahrscheinlich viele. Ich kannte ihn auch, aber habe ihn nie gehört. Das heißt, Betreutes Fühlen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Atze Schröder, sein Partner. Weiß gar nicht, der ist ein Psychologe, der beim Wer wird Millionär gewonnen hat, und die sind wirklich gut. Und ich fange jetzt an, das mal zu hören, weil du wirst lachen, aber der Atze Schröder, so macho und manchmal derb, der ja drauf ist in seinem Programm, aber der ist ganz schön schlau. Also das macht richtig Spaß, dem zuzuhören, und den werde ich jetzt ab und zu mal hier auch mit reinbringen, weil das passt immer mal wieder ganz gut, was er sagt.
Ja, super. Nee, zwei Reaktionen. Das eine ist, Comedians sind ja oft extrem intelligent. Also mein Bruder hat ein Faible für Comedians. Also der kennt sich gut aus. Ich war auch schon öfter mit ihm in so einem Comedy-Club. Der ist da immer in Frankfurt unterwegs, aber auch international kennt er einige, denen er folgt und über die er erzählt. Und zwei Sachen, die er mir gesagt hat, waren einmal, Comedians sind extrem intelligent. Wenn du dir das statistisch anschauen würdest nach IQ, dann würdest du wahrscheinlich feststellen, dass die meisten Comedians überdurchschnittlich hohe IQs haben. Und das Zweite, was er mir erzählt hat, ist, dass sie häufig auch unter Depressionen leiden. Das heißt, das ist eigentlich eine Art von Therapie auch, eine Verarbeitung. Und der Partner vom Atze Schröder, den du gemeint hast, ist der Leon Windscheid.
Ja, genau, danke.
Nee, Betreutes Fühlen ist cool, kenne ich auch. Es gibt so 2, 3 wirklich gute Podcasts und natürlich unseren auch. Der gehört auch zu den guten.
Genau, den zählen wir jetzt einfach mal dazu. Wir haben ungefähr 1 Million Hörer weniger, aber das kann sich ja ändern. Darauf sehen wir ja nicht unbedingt aus. Wir sehen ja nicht auf Masse auf. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die hier dabei sind und uns immer wieder mal Feedback geben. Und natürlich freuen wir uns, wenn ein paar mehr zuhören. Aber hey, eigentlich ist es ja für dich und mich schon so. Also das muss man auch mal fairerweise sagen.
Dann lass uns noch mal kurz sprechen darüber, worüber wir heute sprechen wollen. Das eigentlich so ein Evergreen-Thema ist und so eine Art Auffrischung bedarf. Also wir haben peripher immer wieder darüber gesprochen, aber ich glaube, das Thema wird A, nie alt und B, haben wir jetzt was Neues, was uns vielleicht hilft, wirklich nochmal konkreter da besser zu werden. Und zwar ist das Thema, welche Gespräche führe ich auf der Arbeit in welcher Form? Und wir wollen ganz spezifisch auf die Frage hinaus, brauche ich denn wirklich für jedes Thema ein Meeting? Wir sind ja auf das Thema gekommen, speziell Post-Covid, Post-Homeoffice-Arbeit hat zugenommen und viele Leute sind mittlerweile der Meinung, jede kleine Abstimmung muss 30 Minuten dauern und alles muss in einem Teams-Meeting besprochen werden. Und wenn ich das jetzt einfach so sage, ist natürlich auch ein bisschen eine rhetorische Frage, auch ein bisschen provokant vielleicht gestellt, aber was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Ja, ich weiß nicht, ob es nur eine Post-Covid-Geschichte ist, fairerweise. Ja. Also auch davor schon, jetzt nehme ich zumindest meinen Arbeitsalltag in meinen Rollen, war durchgetaktete Termine, Meetings mit diversen Personen. Es war recht wenig freie Interaktion, aber das mag an der Rolle gelegen haben. Nach Covid oder währenddessen hast du auch recht, da wird sehr viel in geplante Abstimmung gebracht, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und ist das meine Präferenz? Nein, ist es nicht. Aber es ist natürlich eine einfache Möglichkeit, seinen Tag zu gestalten. Das sage ich auch mal. Du kannst versuchen, damit deinen Tag irgendwie zu steuern. Deswegen würde ich jetzt gar nicht das verteufeln irgendwo. Aber es hat für viele Leute ist es eine Art Struktur. Aber natürlich auf deine provokative Frage, es ist natürlich nicht das einzige Mittel, mit dem ich Arbeit erledigen kann. Also viele, den Spruch kennst du ja vielleicht auch, ich muss auch nochmal arbeiten, den ganzen Tag in Terminen sitzen hier. Natürlich, je nachdem, was du machst, hast du auch noch andere Aufgaben. Ich musste immer sagen, naja, diese Termine sind ja meine Arbeit auch. Dieses Reinhören, was passiert da gerade. Aber wie nimmst du es denn wahr?
Also ich nehme das ein bisschen extremer wahr als Zäsur vor und nach Covid. Weil wenn ich jetzt an die Zeit vor Covid denke, denke ich immer daran, ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch andere Rollen gehabt als du und waren vielleicht auch ein bisschen gemischtere Arten, sich auszutauschen. Also was ich sagen will ist, wenn ich mich erinnere, Arbeit von vor 7, 8 Jahren, da hatte ich natürlich auch feste Meetings mit Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Also in einem Meetingraum zum Beispiel oder bei jemandem im Büro, wo ich halt vorbeigelatscht bin. Aber viele der Interaktionen waren auch zufällige Interaktionen. Morgens beim Begrüßen, beim Kaffee holen oder jemand kommt ins Büro rein und dann sitzt mir gegenüber oder mir schräg gegenüber sitzt jemand und dann unterhält sich ein Dritter mit der Person und dann kriegst du was mit. Also da sind viele Dinge so zufällig passiert. Und das habe ich eigentlich immer geschätzt und gemocht, weil du da einfach viel mitbekommen hast. Darüber, was andere machen, was gerade so passiert und läuft. Und mir ist aufgefallen, was ich sehr gerne gemacht habe, vielleicht ist es auch eine persönliche Präferenz, aber ich bin aufgestanden und zu Kollegen, Kolleginnen, zum Chef oder so ins Büro gelaufen und habe dann mal kurz was gefragt. Das hat dann oft dazu geführt, dass nicht nur meine Frage geklärt wurde, sondern vielleicht auch ungefragte andere Dinge wurden erklärt oder ja, Missverständnisse, die vielleicht später hätten aufkommen können, wurden im Vorfeld schon bereinigt. Was ich sagen will, ist, die Art der Abstimmung war viel vielfältiger. Das heißt, du hattest die Möglichkeit aufzustehen, woanders hinzulaufen. Du hattest auch die Möglichkeit, dich beim Mittagessen zu unterhalten oder jemandem was zuzurufen oder so. Was ich dann auch gerne gemacht habe, ist einfach mal zum Hörer zu greifen. Jemanden einfach anzurufen. Ich hatte früher nämlich so ein Telefon, ja, bei SAP, kennst du vielleicht auch noch. Ne?
Telefon.
Also das war dann nicht mehr weiß, das war so off-white, so ein bisschen ausgeblichen von
ja,
der Sonne.
Ja, die kenne ich, ja.
Kennst du doch, ne? Und dann hast du die Durchwahl gehabt, die 3- oder 4-stellige Durchwahl hast du halt angerufen. Ne? Und das ging dann auch recht fix. Mittlerweile, finde ich, ist die Hemmschwelle, Leute anzurufen, einfach so aufs Handy oder so, ist hochgegangen. Also bei mir jetzt nicht wirklich, aber ich kriege nicht so viele Anrufe. Und das ist alles auf diese Teams-Meetings jetzt umgemünzt.
Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, was ich zusätzlich sehe, ist Chat einfach, dass viele Anrufe durch den Chat abgelöst werden. Immer durch eine kurze Frage, hier kannst du mal das und hier und jenes, wo jetzt heute wird das im Chat geregelt. Das glaube ich schon, dass das verstärkt der Fall ist. Und jetzt habe ich mal eine These. Dir ist es leicht gefallen oder dir deine Präferenz als extrovertierter Mensch irgendwo hinzugehen und dir Informationen abzuholen oder etwas zu klären. Introvertierte Menschen, sage ich jetzt mal, hatten damit aber einen Nachteil. Ne? Also hast du vielleicht nicht da auch eine Imbalance der der Diskussion oder Desinformationsstand geschaffen zwischen Introvertierten und Extrovertierten, die vielleicht eher abgewartet haben und sich nicht getraut haben, mal zum Kollegen zu gehen oder zur Kollegin und, oder zum Chef, Chefin und zu fragen, kannst du mal hier kurz? Also vielleicht hat das auch dazu beigetragen, das zu ein bisschen nivellieren. Was denkst du dazu?
Ich glaube, du hast recht, klar. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass aus der heutigen Perspektive, da ich ja doch dann vielleicht ein bisschen selbstreflektierter oder sensibler geworden bin, dass der ein oder andere Introvertierte sich dann wahrscheinlich gedacht hat, was will der schon wieder bei mir im Büro? Warum kann er mir keine E-Mail schreiben, wie jeder andere normale Mensch auch? Oder? Ja, also da hast du recht. Also ich glaube, der Chat ist ein Gamechanger, weil der hat trotzdem diese Sense of Urgency, also sonst hätte er eine E-Mail geschrieben, und der hat auch eine gewisse Informalität. Das heißt, da kannst du auch einfach mal ohne Punkt, Komma reinschreiben, stört keinen. Und das poppt dann halt auf beim anderen und der kann es dann halt geschwind beantworten, ohne jetzt eine formale E-Mail zu schreiben. Also ich habe das Bedürfnis, in diesem Gespräch vielleicht mal ein bisschen Guidance zu geben, ein bisschen aufzuräumen. Wann schreibst du in den Chat? Wann machst du vielleicht einen Anruf? Wann gehst du irgendwo vorbei? Und wann schreibst du eine E-Mail? Ne? Und natürlich auch Meeting. Und ich glaube, dass das nicht verkehrt ist. Ich habe dazu ja diese eine Abbildung mal.
Vielleicht bevor du darauf eingehst, ich möchte das betonen, weil auch da, liebe Ex-Nanotemper-Kolleginnen, Kolleginnen, ihr kennt das zu Genüge, weil ich war dadurch völlig überfordert, weil es gab einen Chat per Teams, ja klar. Dann gab es aber natürlich E-Mails und Meetings. Und dann gab es aber auch noch zwei verschiedene andere Systeme, über die du kommunizieren konntest. Nämlich das Intranet an sich. Da konntest du auch, spannenderweise wurden auch Diskussionen drüber geführt. Und dann noch Asana als Projektmanagement-Tool, was auch teilweise missbraucht wurde für Kommunikation. Insofern hattest du nie eine richtige Ahnung, was nutzt du jetzt wofür, was dokumentierst du wo, wo teilst du Informationen, wo legst du was ab? Ach so, ja, ein Share Drive gab es natürlich auch noch, ganz normal. Das hat mich total kirre gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, mal reinzubringen, allein schon für welche Themen ich was benutzen kann, was wo sinnvoll ist, ist, glaube ich, für jede Organisation mittlerweile hilfreich.
Also ich würde mal einfach drei Sachen vorschlagen. Das eine ist natürlich Outlook, E-Mail. Das ist das klassische, traditionelle Tool. Das brauchst du. Natürlich brauchst du das, ja.
Oder Gmail von Google, um da nicht jetzt hier Werbung für eine Seite zu machen.
Also genau, muss nicht Microsoft sein, aber im Prinzip ein E-Mail-Programm, wo du halt formal geschriebene E-Mails verschicken kannst. Übrigens, was ich ganz, ganz grausig finde, ist, wenn Leute am besten auch noch nicht PDFs, sondern Word oder PowerPoint Präsentation, die dann auch noch irgendwie 30 Megabyte haben, an einen Verteiler von 10 Leuten schicken. Unglaublich. Also wie man das in der heutigen Zeit machen kann, ist mir schleierhaft, ja, statt einen Link reinzuposten. Also man braucht einmal ein Mailprogramm. Dieses Mailprogramm kann man nutzen, um Einladungen zu verschicken für Meetings oder formale E-Mails schreiben. So. Das zweite, wofür ich plädieren würde, ist Teams. Also ich bin wirklich ein Teams-Fan. Ich finde das cool. Nicht nur als Chatprogramm, sondern auch als Repository. Also ein Ordnerstruktur, ne? Weil dahinter liegt ja auch SharePoint. Und da kann man dann in verschiedenen Teams-Räumen Berechtigungen verändern und anpassen an halt bestimmte Gruppen. Nicht nur über den Chat, sondern auch über E-Mail. Via Links. Und das ist, finde ich, eigentlich ideal. Und dann als dritte, letzte Ebene ist tatsächlich das gute alte Handy. Oder halt irgendwo hinlaufen. Fehlt da noch was für dich? Weil viele Leute sagen ja, Slack oder sonst irgendwas braucht man auch noch.
Ja, ich glaube, du brauchst nicht zusätzlich. Ich denke, es gibt dann Technologien, die versuchen, das übereinander zu bringen. Ich glaube, die Differenzierung hat einen Vorteil. Du kannst damit verschiedene Schwerpunkte legen oder auch, wenn du das mal klar diskutierst und auch in deinem Team, für was benutzt werden soll, hat das einen Vorteil, das zu trennen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du noch zusätzlich unbedingt was brauchst, was dann noch ein Layer darüber oder darunter sein mag. Zu den Medien erstmal, denke ich, bin ich da vollkommen d'accord.
Bevor wir jetzt zu dem Flussdiagramm, glaube ich, ist das, vom Harvard Business Review, würde ich gerne nochmal eine Sache mit dir vergemeinschaften. Und zwar habe ich eine Studie gesehen von der Page Group von diesem Jahr 2024. Da hat man Mitarbeiter gefragt, ob sie bei einem Unternehmen bleiben würden, was sie dazu, ja, ich will jetzt nicht sagen zwingen, aber was ihnen nahelegen würde, wieder ins Büro zurückzukommen, ob sie da dann bleiben würden. In Deutschland ist das Feedback, dass die meisten Menschen, es sind 53% in diesem Fall, würden lieber ihren Job kündigen, als wieder zurückzukommen. Das finde ich extrem krass, ja. Und ich meine, das ist auch etwas, was das Thema Meetings haben, halten natürlich beeinflusst. Weil wenn du jetzt von zu Hause arbeiten willst, dann hast du nicht immer die Möglichkeit, irgendwo rüber zu laufen oder ganz easy mit Leuten zufällig ins Gespräch zu kommen, sondern du bist eigentlich sehr oft auf diese virtuellen Meetings angewiesen. Das würde ich gerne nochmal einwerfen als Status quo des Mindsets der Menschen, die hier sind. Das heißt also, Homeoffice is not going anywhere. Ich glaube, it's here to stay sozusagen. Und mich würde auch interessieren, ob du diese Meinung teilst.
Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich reflektiere immer mal wieder neu drüber. Bleib aber bei der Meinung, dass ich dem zustimme, wenn du als Unternehmen versuchst, das zu forcieren, dass jemand wieder ins Büro kommt mit Ansagen, dann halte ich das für den falschen Weg. Ich bin zwar nicht der Meinung und ich glaube auch nicht daran, dass 50% der Leute wirklich ihren Job kündigen würden im Fall der Fälle. Das halte ich für übertrieben. Aber ich glaube, du kriegst die Leute, die wirklich gut sind, ja, die Auswahl haben. Was mache ich dann? Und so sich ein Leben so eingerichtet haben, dass sie von zu Hause aus arbeiten können, primär zumindest, ja, die verlierst du halt. Ja, und dann verlierst du die 10%, die du auf keinen Fall verlieren willst. Und das halte ich halt für nicht nur kontraproduktiv, das ist schädlich einfach. Wenn du willst, dass die Leute ins Büro kommen, dann schaffe doch die Plattform und den Anreiz, dass das cool ist und dass du da einen bestimmten Zweck erledigen kannst oder erfüllen kannst, damit man sagt, hey, treffen wir uns per Teams oder nee, wir haben Bock ins Büro zu gehen, weil da ist das Umfeld cool oder bietet die richtige Plattform. Und dann mache ich es halt nur einmal im Monat oder zweimal die Woche oder was auch immer angebracht ist, muss ich halt im Team besprechen, was da sinnvoll auch ist, was für jeden funktioniert oder das Team insgesamt die beste Leistung bringen kann. Also forcieren oder Ansagen machen mit, ihr müsst jetzt 3 Tage die Woche wieder zurückkommen, halte ich für falsch.
Das glaube ich auch und ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen zu unserem Flowchart. Es gab eine Studie von Microsoft, die sie selber gemacht haben in ihrem eigenen Microsoft-Kosmos. Und die haben herausgefunden, dass seitdem die Leute mehr remote arbeiten, haben sie viel mehr 30-minütige Meetings. Also es gab noch nie so viele 30-Minuten-Meetings wie heute. Ich glaube, das kann auch jeder, der hier zuhört und einen White-Collar-Job hat, kann das bestätigen. Ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Wunder. Das weiß man. Aber ich glaube, was interessant ist, ist, dass die auch herausgefunden haben, dass diese vielen 30-minütigen Meetings insgesamt zu 10% mehr Meetingszeit pro Woche führen. Das heißt also, wir verbringen netto mehr Zeit in Meetings und nicht beim Kaffee holen oder beim Arbeiten, wie du das vorhin genannt hast, oder anderen Dingen, also Strategic Thinking zum Beispiel, einfach mal Müßiggang und über ein Problem nachdenken und das lösen. Und ich glaube, es gibt andere Studien, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber ich habe die selber schon mal gesehen, die belegen, dass reine Meetingzeit eigentlich nicht immer produktive Zeit ist, sondern die kappt sozusagen andere produktive Zeit, vor allem eigene Zeit, ab. Das heißt, wir sind uns alle einig, A, wir haben mehr 30-minütige Meetings als früher, B, wir verbringen mehr Zeit in Meetings und C, diese Zeit, die wir mehr in Meetings verbringen, bräuchten wir eigentlich anderswo, um produktiv zu sein, Probleme zu lösen, Sachen zu durchdenken.
Ein Einwurf, ich bin heute auf Krawall gebürstet, muss mal schauen, aber ich glaube, das Problem dabei ist genau dieser Zeitraum 30 Minuten. Weil, warum? Weil du versuchst, den einerseits zu nutzen sinnvoll, also vermeidest du dort den Chit-Chat, den du in den längeren Meetings hast oder Vor-Ort-Meetings, der dann wieder in Richtung Kaffeerunde und informeller Austausch gehst, den versuchst du ja möglichst kurz zu halten, weil du hast ja nur eine halbe Stunde gefühlt. Aber es ist auch so, dass du manchmal eben nicht eine halbe Stunde brauchst, weil du Themen hast, die, und da kommen wir ja nachher dazu, die gar kein Meeting hätten gebraucht, ja, die du auch hättest per E-Mail, per Chat, was auch immer hättest lösen können. Und damit hast du quasi das Schlechteste von beiden. Du hast nicht den informellen Austausch, der vielleicht bei einem längeren Termin oder Workshop oder so da ist, und du hast die Zeit überschritten, die du eigentlich hättest gebraucht, um das Problem oder das Thema zu lösen. Und wenn du davon mehrere am Tag hast, das macht dir halt den Tag kaputt. Ja? Dann denkst du, dein ganzer Tag ist voll halbe Stunde Meetings, dabei dauern die eigentlich immer nur 25 Minuten und du kriegst auch keine persönlichen Informationen raus. Also diese Kombination halte ich für schwierig. Ich weiß gar nicht, ob die Gesamtmeetingzeit dadurch länger geworden ist. Ich glaube, die Effektivität der Meetings ist schlecht und es muss auch nicht immer super produktiv sein. Aber das ist es dann auch nicht, der weiche Teil der Termine, der dann auch vorher und nachher stattfinden könnte.
Ich gehe das mit und ich würde gerne nochmal auffrischen, was wir schon mal in einem anderen Gespräch besprochen hatten. Du wechselst ja zwischen verschiedenen kognitiven Aufgaben. Also angenommen, du hast 3, 4 verschiedene Meetings, 30 Minuten und du stellst dich jedes Mal auf ein neues Thema ein. Ich habe vorgestern von einer Studie gelesen, in der es heißt, dass jedes Mal, wenn du von Meeting 1 auf Meeting 2 wechselst, vom Meeting 1 noch so eine Art Kaffeesatz, Residue nennt er das, ist in deinem Hirn übrig. Das heißt, du kannst dich nicht vollständig auf das neue Thema konzentrieren, sondern es gibt noch so Restgedankenfetzen, die noch in deinem Kopf rumschwirren vom vorigen Meeting. Das heißt, es ist eine gute Idee, da irgendwie einen kurzen Spaziergang oder Fenster aufmachen, kurz durchlüften und so weiter, das einzubauen, weil das dann quasi diesen Kaffeesatz oder diesen Rest nochmal irgendwie weglöscht. Und ich glaube, das ist etwas, das muss man sich klar machen. Wenn du wechselst von einer zur anderen Aufgabe, das ist immer verbunden mit einem gewissen Schwund an Denkleistung. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Man muss gucken, dass man eine gesunde Balance hat. zwischen Meetings und keiner Meetingzeit, zwischen E-Mail-Zeit und Gesprächszeit, das muss irgendwie in Balance sein. Es darf eigentlich keine Tage geben, an denen du von 8 bis 18 Uhr nur in Meetings hockst. Und ich sage das, während ich mir ganz klar mache, dass ich durchaus solche Tage hatte. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Dann lass uns doch mal reingehen, wenn okay für dich, ins Flussdiagramm und die Frage, sollte ich ein Meeting machen oder nicht? Ja, und das klingt auf den ersten Blick natürlich trivial, das ist es aber gar nicht. Und deswegen wollen wir uns ja auch darüber unterhalten und diesen Lerneffekt anderen zur Verfügung stellen. Also die erste Frage, die man laut Harvard Business Review sich fragen sollte, ist, und das klingt auch total banal, aber ist richtig, ja, habe ich die Sache durchdacht? Angenommen, du sitzt da und denkst dir, ich muss mit dem und dem reden. Und dann setze ich mal ein Meeting auf. Passiert ja. Das macht man ja auch mal einfach, ja. Ich glaube, die erste Frage ist wirklich daher legitim. Und wenn die Antwort ist, nee, ich habe da eigentlich noch nicht so die genaue Schärfe, dann ist die Antwort, statt ein Meeting aufzusetzen, nimm dir vielleicht mal einen Blocker von einer halben Stunde und denk die Sache mal durch. Vielleicht müssen wir uns einfach ein Beispiel nehmen. Fällt dir irgendwas ein als beispielsweise CHRO aus dem operativen Alltag, wo du sagst, hey, das ist etwas, das muss man eigentlich vielleicht alleine durchdenken?
Was nehme ich als Beispiel? Es gibt einige. Ne? Es gibt entweder das Beispiel, in dem Menschen zu mir gekommen sind, die dann Detailfragen haben zu etwas, wo ich einfach keine Ahnung von habe. Ja? Wo du denkst, wenn jemand zu mir kommt und nach Payroll-Details fragt, wie ich das in Frankreich mit der Abrechnung mache, mit der Sozialversicherung, dann sage ich, liebe Leute, ich kann euch jetzt eine schlaue Frage zurückgeben, aber eigentlich bin ich da der komplett falsche Ansprechpartner dafür. Ja? Also das hätte da anders klären können. Das ist auch das, also habt ihr das durchdacht? Das andere ist, es sind Konzepte, die, sag ich mal so, auf einem Maturitätslevel sind, die noch einen Schritt zu früh sind, wo du im Grunde genommen nur eine Rückfrage stellst und das ganze Konstrukt, die ganze Gedankengang fällt in sich zusammen. Also ich finde es gut, wenn du mal Ideensparring machst, das möchte ich jetzt nicht verteufeln, ganz und gar nicht, das ist wichtig, aber zum Sparren musst du ja auch schon mal ein bisschen durchdacht haben mit, was will ich eigentlich rüberbringen, was ist der Zweck des Ganzen, was bewirkt das irgendwo, ja, und auch da ist es auch eine Senioritätsfrage oder eine Erfahrungsfrage vielleicht auch, wie weit muss ich ein Thema durchdacht haben, damit eine sinnvolle Konversation stattfindet?
Sehr gute Frage. Also ich nehme mal ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist aufgrund deiner Erläuterung hier. Angenommen, du bist eine Firma und du willst jetzt ein Programm einführen für, ich nenne das jetzt mal High Potentials. Leute, die auffallen durch außergewöhnliche Leistung oder Potenzial. Und jetzt kommt einer auf dich zu und sagt, hier Andreas, du bist ja hier CHRO oder Chief People Officer, und ich würde das gerne einführen. Ich glaube, viele Menschen würden als erste Intuition sagen, okay, lass uns mal ein Meeting aufsetzen, wir reden drüber. Das ist eigentlich so der Kaffeeersatz, ja? Ich würde das so nicht empfehlen zu tun. Also, wenn jetzt jemand via E-Mail auf dich zukommt oder dir das irgendwann mal so zuwirft, wäre für mich dann jetzt laut dieser Harvard Business Review Flusschart wäre für mich der erste Schritt zu sagen, ich setze mich mal kurz hin und mache mir ein paar Notizen darüber. Habe ich mit dem Thema schon mal zu tun gehabt? Habe ich das schon mal eingeführt? Du kannst ja mit einer ganz kurzen ChatGPT-Recherche auch ein bisschen gucken, was Unternehmen so typischerweise machen, wie das abläuft. Und dann hast du erstmal ein bisschen Background zum Thema. Und vielleicht hast du auch eine eigene Haltung dazu, was du gut findest oder nicht gut findest.
Nur kurz, ist das nicht hier der, im Grunde ist auch der Punkt mit, ich bin Mitarbeiter oder bin auch Kollege und schicke dir jetzt eine Einladung und schreibe da drin, in dem Beispiel zu bleiben, High Potential, Einführung High Potential Programm. Also als erstes, gar keine E-Mail und wie auch immer dazu, sondern ich schicke dir einfach eine Einladung zu dem Thema. Und dann stelle ich fest, machen wir mal so weiter, ich nehme das den Termin an und dann stelle ich fest, dass das noch, wie du sagst, da hat sich jemand nicht Notizen gemacht, da hat sich jemand nur gesagt, hey, das wäre doch super, wenn wir das machen, oder? Und das, denke ich mal, ist der Punkt hier, wo du sagen solltest, idealerweise schicke ich in dem Moment gar keine Einladung raus, weil ich es noch nicht durchdacht habe. Und andersrum kannst du es ja ein wenig steuern, indem du sagst, das habe ich versucht, das klappt zwar nicht immer, aber ich glaube, der Versuch ist weiterhin sinnvoll, zu sagen, wenn ihr mir eine Termineinladung schickt, schickt mir bitte den Zweck davon und was die Besprechungspunkte sind dabei. Ja? Damit ich auch sehe, habe ich da einen Beitrag dazu, zu diesem Thema, kann ich dazu beitragen oder wurden sich Gedanken gemacht dazu, was überhaupt besprochen werden soll, was das Thema beinhaltet.
Da gebe ich dir recht und ich glaube, dass dieses Thema eigentlich auch bekannt ist. Agenda und was ist der Outcome von Meeting? Sind denn alle, die eingeladen wurden, auch notwendig fürs Meeting oder sind da jetzt Nice-to-have-Leute dabei? Aber ich glaube, in der Realität wird es schlecht gemacht, weil einfach im Eifer des Gefechts die Leute einfach irgendwie zusagen und sich das nicht durchlesen und so weiter. Deswegen hätte ich gesagt, müssen wir eher appellieren an uns selbst und gucken, wie wir selber verantwortungsbewusst Meetings aufsetzen, die halt wirklich auch Hand und Fuß haben. Also der erste Punkt war, wie gesagt, habe ich mir ausreichend Gedanken gemacht, wenn die Aussage ist, ja, dann Oder ich fange mal an mit Nein. Also wenn ich mir noch nicht genügend Gedanken gemacht habe, dann wäre angebracht, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, um drüber nachzudenken. Was ist eigentlich das Problem? Will ich es machen, will ich es nicht machen? Und dann, wenn aber die Antwort darauf ist, ja, ich habe mir über das Thema High-Potential-Programm genügend Gedanken gemacht, dann ist die nächste Frage, die die stellen von Harvard, do I need outside input to make progress? Und wenn hier die Antwort auch ist, nein, dann ist die Aussage, sollst du dir Zeit blocken, um das selber weiter voranzutreiben. Also wenn du jetzt der CPO oder CHRO bist und der nächste Schritt wäre jetzt, ein Konzept auszuarbeiten und das kannst eigentlich nur du machen, dann wäre hier nicht nur nicht angebracht, kein Meeting zu machen, sondern es wäre sogar eher angebracht, dass du sagst, ich blocke mir Zeit, um so ein Konzept einfach mal durchzuarbeiten oder einmal einfach aufzuschreiben.
Weißt du, was das teilweise verhindert? Also warum da die Antwort manchmal nein ist und trotzdem ein Termin aufgesetzt wird, ist meines Erachtens eine Sorge oder ein falsches Verständnis dafür, dass ich ein Okay dafür brauche. Ich habe es schon häufig erlebt, dass dann erstmal so, bevor weiter darüber nachgedacht wird, will man erstmal hören, darf ich damit überhaupt weitermachen? Ja, und dann je nach Job denke ich mir, ist doch eure also ihr müsst doch euer Feld beherrschen, um zu wissen, ob das wert ist, weiter dran zu arbeiten oder nicht. Warum ist die Erwartungshaltung, dass das jemand anders für euch abnimmt, diese Entscheidung? Das ist meines Erachtens so einer der Punkte, save my back. Ja. Ich bin an was am Arbeiten, muss mich dafür rechtfertigen. Deswegen hole ich mir ein Okay dafür ab.
Ist ein guter Punkt. Du weißt ja, wir beide sind ja für Empowerment. Ja, also ich bin im Zweifel dafür, dass die Leute einfach was machen und sich später entschuldigen, ne, und sagen, hey, ich wusste nicht, dass ich mir dafür ein Einverständnis holen muss. Aber weißt du, ich habe eher den Eindruck, dass häufig Meetings aufgesetzt werden, um ein Sounding zu bekommen, um ein Sparring zu bekommen, das vor seiner Zeit stattfindet. Das heißt, eigentlich werden dann Rückfragen gestellt, weil halt das Thema noch nicht komplett durchgearbeitet ist. Ich habe das Beispiel mit dem HYPO-Programm deswegen genommen, weil ich das bei MHP einmal vorgeschlagen hatte und ich hatte so 3 oder 4 Folien vorbereitet. Und das Schöne ist, ich habe die einfach 10 Minuten gezeigt und dann waren die meisten Fragen beantwortet. Dann sind wir wirklich einen Schritt weiter gewesen und haben über die Frage diskutiert, führen wir das ein oder nicht? Was sind die Vor- und Nachteile für diese spezifische Firma? Und es gab keine Frage mehr zu dem Konzept an sich. Und ich glaube, das ist etwas, dabei würde ich gerne unseren Zuhörerinnen helfen, dass sie sich unnötige Abstimmungen und Zeitverlust ersparen.
Ja, das ist gut. Das geht dann ja auf die nächste Frage eigentlich dann einher. Ne? Also brauche ich jetzt, um weiterzumachen, eine Real-Life-Konversation oder in dem Falle hast du ein Konzept gemacht und das hätte man natürlich auch dann oder kann man auch verschicken im Vorfeld, wenn es selbsterklärend sein sollte. Das kommt in dem Flowchart hier nicht so richtig raus. Für mich die Frage, wie erklärungsbedürftig sind manche Themen, die du hast einfach auch. Ja, also ist das alles immer sinnvoll, dass du das per E-Mail schreibst und ich habe ja die blöde Angewohnheit, das zu tun und dann kommen so Monster-E-Mails raus. Wurde ich ja kritisiert und zu Recht auch, dass meine E-Mails manchmal etwas länger sind, als sie vielleicht sein müssten. Ja, weil ich die Komplexität versuche, da drin zu reflektieren, anstatt sie zu simplifizieren. Oder eben da dann doch ein Termin besser gewesen wäre, weil ich auf Rückfragen antworten kann, anstatt sie schon im Vorhinein versuchen zu beantworten in einer langen E-Mail.
Ja, wobei ich das gar nicht so schlecht finde, Andreas. Ich habe ja auch ein paar Mal E-Mails von dir bekommen, die länger sind als Vorbereitung auf irgendwelche Events, die wir gemacht haben. Und das erinnert mich immer an dieses Konzept von Steve Jobs oder auch Jeff Bezos macht das, glaube ich. Das ist doch dieses Two-Pizza-Meetings, glaube ich, heißt das, was er da macht. Er hat 2 Regeln. Die eine ist, in einem Meetingraum dürfen nicht mehr Menschen sitzen, als 2 Pizzen ausreichen für die Menge an Menschen. Also kannst dir vorstellen, 2 große Pizzen, wie viele Personen können die ernähren? Lass es 5 sein, ja?
Wir nehmen jetzt nicht diverse, meine Kinder zum Beispiel oder unsere, die dann jeder eine und anderthalb futtern und dann hast du 3
Ja, nein. Ne? Ja, dann machen wir jedes Mal gefühlt doppelt so viel Essen und es ist wieder zu knapp. Nee, also nicht Menschen, die noch sich im Wachstum befinden. Aber die 2-Pizza-Regel ist, dass er sagt, hey, wir haben nicht mehr Menschen, als wir mit 2 Pizzen füttern können, sozusagen. Also lass es 4, 5 Leute sein. Und das andere, was er macht, die 2. Regel ist, dass er Memos verteilt am Anfang des Meetings. Das sind dann 1, 2 DIN-A4 Seiten, wo im Prinzip das Problem beschrieben ist. Und jeder, der in diesem Meetingraum ist, ist dazu verdammt, die ersten 10 Minuten dieses Memo durchzugehen, sich Notizen zu machen. Das ist so eine geniale Idee, weil alle Annahmen, alle Missverständnisse, die kommen können, wo es Konflikte geben kann, diese Zeitverschwendung gibt's dann nicht, weil alle sind on the same page, im wahrsten Sinne des Wortes, haben den gleichen Stand, haben sich Notizen gemacht. Keiner kann sagen, ich hatte keine Zeit, mir das durchzulesen, sondern alle kriegen diese Zeit. Ohne Laptop, ohne Handy. Und dann kannst du bei einem Startpunkt starten. Das finde ich total cool. Also, sorry für den kurzen Exkurs an der Stelle, weil ich finde das cool. Also, wenn du Lass uns den Punkt festhalten. Also wenn es wirklich ein Meeting gibt, druck doch ein Memo aus für alle Teilnehmer. Eine DIN A4-Seite. Druck es aus, leg es jedem hin.
Also ich finde es cool. Ich weiß auch, ich habe es mal versucht einzubringen, wie schwierig das ist, diese mentale Hürde zu überkommen, weil es sich erstmal künstlich anfühlt und trotzdem halte ich es für extrem wertvoll. Ja.
Ja, ist es auch. Vor allem für Introvertierte ist es
richtig gut. Ja, richtig.
Nee, du, guck mal im Ernst. Es gibt ja Leute, die sind laut und nehmen den Raum ein und so. Und wenn du dann so ein Blatt Papier vor dir liegen hast und jeder liest das, dann hast du eine Demokratisierung. Also, wir gehen nochmal zurück zum Chart. Habe ich etwas durchdacht? Nein. Dann buche dir Zeit zum eigenen Nachdenken. Zweite Frage, brauche ich einen Input von außen? Wenn nein, dann setze dir Zeit auf, um das Thema selbst zu erarbeiten, Konzept zu erarbeiten und so weiter. Dritte Frage, um weiterzukommen, brauchen wir dafür eine Ad-Hoc-Konversation, Real-Time-Conversation oder nicht? Wenn die Antwort ist nein, dann schick eine E-Mail. Dann blockier nicht die Zeit im Kalender von anderen Leuten, wenn du eine E-Mail schicken kannst. Also das Thema, was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, Hypo-Konzept, das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie dringend ist. Ja, ist zwar wichtig, aber ich stelle mir vor, das ist auch etwas, was man per E-Mail schicken kann. So, und wenn dann aber die Antwort ist, brauche ich dafür eine Real-Time-Conversation? Und da ist die Antwort ja. Und dann ist nochmal eine Frage von Harvard und die sagen, setzt das voraus, dass man ein Face-to-Face-Meeting hat? Weil wenn nein, dann nutzt den Chat. Ruf jemand an oder mach sogar im Zweifel halt ein virtuelles Meeting raus. Aber wenn all diese Sachen mit Ja beantwortet werden, also zum Beispiel Face-to-Face-Meeting, Beispiel, was mir einfällt, ja, du hast eine unschöne Botschaft an jemanden zu überbringen. Das machst du natürlich nicht via Chat oder E-Mail, sondern du triffst die Person.
Das finde ich eine schöne Grafik, schönen Flow. Das, was du als letztes gesagt hast, finde ich nochmal wichtig, dass es manchmal nicht themenabhängig ist, sondern personenabhängig auch. Dass es manchmal auch gar nicht darum geht, kriege ich das jetzt face-to-face nur übertragen, sondern hey, die Person habe ich länger nicht mehr gesehen. Oder ich habe vielleicht auch aus den E-Mails rausgelesen, dass was los ist. Ja? Oder ich habe was gehört. Auch das ist ja mal ein Anlass zu sagen, ja, selbst wenn das Thema an sich nicht face-to-face geklärt werden könnte, mal ein Check-in zu machen, der dann doch face-to-face ist. Ja? Aber das muss man auch dosiert machen oder das ist dann eher die Aufgabe der Führungskraft meines Erachtens zu schauen, wie kann ich das sinnvoll dann steuern, dass es nicht überhand nimmt und ich nur Termine mache face-to-face, weil ich die Leute mal sehen will, sondern wenn es da auch einen Anlass gibt für.
Nee, das ist absolut richtig und ich glaube, mit dem Alter, mit der Erfahrung entwickelst du auch ein gewisses Gespür dafür, wann du was brauchst. Ne? Wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wenn ich so ein, zwei Appelle hätte, dann ist es einmal an unsere Zuhörerschaft, dass ich sage, hey Leute, wenn ihr ein Meeting aufsetzt, virtuell oder persönlich, dann überlegt wirklich, ist das so notwendig? Oder muss ich das erstmal selber durchdenken? Oder muss es wirklich sein, dass ich jetzt die Zeit von jemandem blocke? Und umgekehrt, als jemand, der eingeladen wird, kann man ja auch kritischer sein und sagen, hey, ist das jetzt wirklich notwendig an der Stelle? Weil häufig fühlen wir uns, also mir geht es zumindest so, ich bin sehr gewissenhaft. Wenn bei mir ein Meeting im Kalender steht, dann ist es schon auch ein fester Termin. Und manchmal fühle ich, ist der Termin irgendwie wichtiger als der Inhalt. Weißt du, was ich meine? Also ich fühle mich so extrem verpflichtet. Und vielleicht einfach mal hinterfragen, rechtfertigt denn der Grund des Aufsetzens des Termins diesen Termin? Oder können wir das anders regeln?
Absolut. Und das Ganze wird ja nochmal potenziert, kannst du fast sagen, in regelmäßigen, ich habe jede Woche eine Stunde und da gucke ich mal, wie ich diesen füllen kann. Da bin ich ja echt Gegner mittlerweile von, aber habe auch noch nicht die besten Alternative gefunden, weil selbst dieses, ich blocke mir Zeit und nur wenn wir ein Thema haben, machen wir den Termin, führt dazu, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass der dann nie mehr stattfindet oder nur mit nicht den richtigen Themen, weil es nicht sinnvoll durchdacht wird. Also ich glaube da trotzdem, Regeltermine sind so ein schleichender Tod meines Erachtens. Damit verbrennst du eine ganze Menge Energie auf der einen Seite und fährst dann Frust rein, nutzt Zeit, die da tote Zeit letztendlich ist. Also da würde ich jedes Team auch ermuntern zu überlegen, was ist denn wirklich sinnvoll. Kann doch diese Grafik, diesen Chart letztendlich mal durchgehen an den Themen, die ich da normalerweise drin habe, ob die dann wirklich da auch sinnvoll platziert sind.
Ich bin da voll bei dir und vielleicht noch zwei Hinweise zum Schluss. Das eine ist, ich habe ja mal vor einigen Monaten zitiert den Jeff Weiner, der CEO von LinkedIn, der gesagt hat, hey, eigentlich macht es viel mehr Sinn, Termine zu machen, die einmal 15 Minuten sind. Also eine kurze Abstimmung, Short Sync, ja. Ansonsten einfach eine Stunde oder zwei Stunden. Weil wenn das Thema ein bisschen mehr Deep Dive erfordert und Diskussion erfordert, dann nehmen die halt gleich mehr Zeit. Aber dieses One Size Fits All 30 Minuten, das würde ich wirklich hart challengen. Und das ist eigentlich eine der Messages, die hier rüberkommen sollte.
Ist hoffentlich angekommen. also bei mir zumindest, bei unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber ich denke mir, das ist sehr eingängig, das Chart. Wir können ja den Link dann nochmal mit in die Shownotes packen.
So machen wir es.
Sehr schön. Dann let's call it a day. Nee, wir haben erst 12 Uhr mittags, wir haben diesmal früher angefangen. Das mag auch der Grund sein, warum ich ein bisschen fitter bin. Aber José, hey, ganz lieben Dank und ich wünsche dir was. Ne?
Danke, Andi. Dir auch eine schöne Restwoche und bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.